Seit 50 Tagen regieren wir zusammen mit der Union.
Wir ziehen eine erste Bilanz vor der Sommerpause mit unserem Fraktionschef Matthias Miersch.
Er erklärt, wie gut man mit der Union zusammenarbeiten kann,
was jetzt in Sachen AfD-Verbot passieren muss
und welche Prioritäten in den nächsten Wochen anstehen.
Das ist die Lage der Fraktion. Los geht's!
Hallo, ich bin Simon.
Und ich bin Flora. Herzlich willkommen, Matthias.
Danke.
Heute ist der 1. Juli 2025. Die Temperaturen gehen hoch und wir haben seit knapp 50 Tagen eine neue Regierung. Und seit dieser Zeit bist du, Matthias, auch neuer Fraktionsvorsitzender SPD. Hast du dich in diese neue Rolle schon eingelebt?
Ja, ich bin, glaube ich, angekommen. Ich kannte ja auch die Fraktion schon vorher. Als stellvertretender Fraktionsvorsitzender für Klima, Energie und Umwelt habe ich ja schon viele Jahre hier auch gearbeitet und davor eben auch als umweltpolitischer Sprecher. Seit 2005 kenne ich sozusagen diese Sphäre und inzwischen bin ich auch als Fraktionsvorsitzender ganz gut angekommen.
Wie fühlt sich denn so die Zusammenarbeit mit der Union an?
Ja, man sieht natürlich, dass an einigen Stellen die Dinge völlig unterschiedlich gesehen werden. Das haben wir ja auch im Wahlkampf schon gesehen, das haben wir in den Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen gemerkt. Und trotzdem spüre ich, dass beide Seiten bereit sind, wobei beide Seiten ist zu verkürzt, weil CDU, CSU nicht immer nur eine Seite sind, aber dass alle, die dort jetzt in der Koalition eine Verantwortung haben, dass alle gewillt sind, auch Ergebnisse zu produzieren und den Bürgerinnen und Bürgern zu zeigen, wir wissen, welche Verantwortung wir tragen.
Gab es jetzt in dieser kurzen Zeit schon irgend so ein Erlebnis, ein Highlight, was du da hattest in der Zusammenarbeit, was dich vielleicht positiv überrascht hat?
Ja, also ich glaube, dass wir sehr schnell zum Beispiel diesen sogenannten Investitionsbooster in einer ersten und in einer zweiten, dritten Lesung durch das Parlament gebracht haben, wo es um Milliarden geht, um die Wirtschaft zu entlasten. Also jemand, der in Deutschland investiert, kann damit steuerlich Vergünstigungen bekommen, Abschreibungen machen. Das ist schon ein Rekordtempo gewesen und zeigt mir jedenfalls, dass alle konstruktiv an der Sache dran sind.
Wie ist dein persönliches Verhältnis zu Jens Spahn?
Ja, wir sind, glaube ich, sehr grundsätzlich unterschiedliche Typen. Wir stehen auch inhaltlich für viele, viele Dinge ganz an unterschiedlichen Seiten. Und trotzdem, so wie das in 50 Tagen sich entwickeln kann, bauen wir ein gutes Arbeitsverhältnis auf. Und im Moment ist dieses Verhältnis wirklich konstruktiv sachlich. Ich sage im Moment, ich hoffe es, dass es auch so bleibt. Aber die großen Konfliktpunkte, die werden sicherlich im Laufe dieser Legislaturperiode kommen. Und dann kommt es natürlich auf den Zusammenhalt bzw. auch auf das Vertrauen an, was immer in solchen Sachen wachsen muss. Aber ich bin erstmal guter Dinge.
Wo siehst du, also jetzt bei dem, was innerhalb der ersten 50 Tage geschafft wurde, die sozialdemokratische Handschrift?
Ja, einmal habe ich eben schon gesagt, den Investitionsbooster, da haben wir Wahlkampf gemacht. Wir haben das damals Made in Germany Bonus genannt, weil wir gesagt haben, zielgerichtet wollen wir Unternehmen unterstützen, wenn sie hier in Deutschland investieren. Das ist jetzt, wie gesagt, in trockenen Tüchern. Ein ganz wichtiger Punkt war auch, zweite, dritte Lesung, die Mietpreisbremse. Dort haben wir jetzt für Millionen von Menschen tatsächlich auch diese Bremse wieder gesichert. Das war in der Ampel nicht möglich, weil die FDP es nicht wollte. Und es hätte jetzt gedroht, dass an vielen Stellen, gerade in Ballungsräumen, die existierenden Mietpreisbremsen ausgelaufen wären. Und das haben wir jetzt auch abschließend im Bundestag beraten, sodass jetzt diese Bremsen im ganzen Land auch weiter gelten können. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ich will auch erwähnen, dass Verena Huberts als neue Bauministerin den Bauturbo auf den Weg gebracht hat. Den werden wir in der nächsten Sitzungswoche in einer ersten Lesung beraten. Für mich auch eine ganz wichtige Sache. Und dass alle Ministerien jetzt im Moment, zum Beispiel auch Bärbel Baas im Arbeitsministerium, das große Rentenpaket vorbereitet. Das sind alles Dinge, wo auf der einen Seite Innovation, aber auch sozialer Zusammenhalt in dieser Regierung mit formuliert werden.
Wenn wir nochmal beim Thema Mietpreisbremse bleiben, die gibt es ja schon länger. Trotzdem hat man ja, wir sind hier in Berlin, durchaus den Eindruck, dass das jetzt nicht das Allheilmittel ist und die Mieten hier trotzdem ja immer weiter steigen. Kommt da noch mehr?
Ja, klar ist, erstens, die Mietpreisbremse ist ein Mosaikstein und für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ist klar, dass Wohnen natürlich überhaupt kein Luxusgut sein darf, sondern dass es ein elementares Bedürfnis von vielen Bürgerinnen und Bürgern ist, dass es bezahlbar bleibt. Und wir sehen trotz Mietpreisbremse, dass es an einigen Stellen hapert und die Mieten unter die Decke gehen. Deswegen haben wir das gesagt, das ist ein erster Schritt, weil einfach wir unter Zeitdruck standen. Wenn wir das jetzt nicht gemacht hätten, wären auch die Mietpreisbremse ausgelaufen und das wollten wir natürlich. natürlich nicht, aber im Koalitionsvertrag sind viele andere Dinge noch drin, auch zum Beispiel, um die Umgehungstatbestände auszutrocknen. Wenn jemand zum Beispiel die Wohnung möbliert vermietet, dann kann er augenblicklich diese Mietpreisbremse an einigen Stellen umgehen und das wollen wir nicht. Und insofern werden wir in einem zweiten Paket auch wieder was für die weitere Begrenzung der Mieten tun.
Kommen dann auch Sanktionsmöglichkeiten für diejenigen, die sich nicht an die Mietpreisbremse wirklich halten?
Auch das müssen wir in diese Beratung mit einbeziehen. Gesetze sind immer nur so gut, wenn sie dann auch vollzogen werden können und wenn sie auch angewendet werden. Und insofern ist auch das ein Bestandteil der nächsten Beratung in diesem Paket, von dem ich gerade gesprochen habe.
Ich würde gerne nochmal auf das Verhältnis zur Union zurückkommen. Jetzt gerade aktuell gibt es so eine Art Unstimmigkeit, manche sagen auch Streit zum Thema Strompreise. Also ist jetzt erstmal so, dass die Wirtschaft entlastet wird, die VerbraucherInnen nicht. Die CDU besteht aber darauf, dass auch die VerbraucherInnen entlastet werden. So war jetzt erstmal die erste Debatte. Wo stehen wir da? Wie ist es dazu gekommen?
Also leider ist diese Debatte im Moment sehr, sehr verkürzt. Klar ist, die Energiepreise sind zu hoch und wir müssen an entscheidenden Stellen die Stellschrauben tatsächlich drehen. Und es ist falsch, wenn man jetzt sagt, in diesem ersten Paket, was der Bundeskanzler mit der Bundeswirtschaftsministerin und dem Bundesfinanzminister jetzt dem Parlament vorgelegt hat, in diesem Paket sind zum Beispiel ist die Senkung der Netzentgelte für alle drin. Das heißt, auch da profitieren von dieser Senkung Verbraucherinnen und Verbraucher. Und wir haben auch die sogenannte Gaseinspeisungsumlage. Die senken wir auch für Bürgerinnen und Bürger wie auch für Unternehmen. Das heißt, die Senkung schon in bestimmten Punkten ist auch in diesem Paket vorgesehen. Aber richtig ist, beim Thema Stromsteuer nehmen wir im Moment die sehr stark energieintensiven Unternehmen in den Fokus, weil die im Wettbewerb stehen und versuchen dort die Senkung zu machen. Und die Verbraucherinnen und Verbraucher sind in dem aktuellen Entwurf nicht vorgesehen, weil man sagt, es sind Milliardenbeträge, für die wir augenblicklich keine Deckung haben. Und wir haben in dem Koalitionsvertrag ausdrücklich überall aufgenommen, all die Maßnahmen stehen unter Finanzierungsvorbehalt. Das heißt, wenn man seriöse Politik machen will, muss man sagen, woher man es nimmt. Ich habe überhaupt nichts dagegen, diese Stromsteuer weiter zu senken. Aber das Entscheidende ist, und das werden wir jetzt im parlamentarischen Verfahren beraten müssen, wo nehmen wir dann das Geld her? Und das ist der Kasus Knactus. Insofern werden wir darüber in der Koalition streiten. Ich wundere mich augenblicklich ein bisschen, wie die Diskussion gelaufen ist, weil der Bundeskanzler eben diesen Vorschlag mitgemacht hat. Und jetzt kommen alle in irgendeiner Form. Und ich würde mir wünschen, dass wir gemeinsam diese Sache klären, in Ruhe. Und dann am Ende die Verbraucherinnen und Verbraucher auch sehen, natürlich tun wir auch für sie was.
Die Union schlägt ja vor, dass man das Geld bei den Sozialausgaben nehmen könnte. Was ist da deine Antwort?
Dieses Ausspielen von unterschiedlichen Dingen, davon halte ich ehrlicherweise nichts. Wir haben auch, die Sozialausgaben kann man sich angucken, aber die Milliardenbeträge, die zum Beispiel für die Senkung der Stromsteuer genommen werden sollen, die wird es nicht geben aus diesem Paket. Bärbel Baas sitzt jetzt augenblicklich an einer Reform des Bürgergelds, aber wir haben schon ja in den Verhandlungen gesehen und auch die CDU/CSU, dass das, was sie sich im Wahlkampf vielleicht versprochen hat, dass das am Ende durch die Kürzung im Sozialstaat niemals erreicht werden wird.
Also ganz klar deine Ansage, wir werden das nicht über die Kürzung im Sozialetat finanzieren.
Das wird praktisch nicht gehen und wir wollen auch den Sozialetat, natürlich kann man über bestimmte Dinge reden, wie beispielsweise den Missbrauch, den wir bekämpfen wollen beim Bürgergeld, aber das sind immer, also da wird suggeriert, dass das zig Tausende von Menschen sind und das ist faktisch nicht der Fall. Es gibt diesen Prozentanteil und da wollen wir auch weiter rangehen, aber daraus generiere ich keine Milliarden. Und das gehört zu einer seriösen Politik dazu, dass ich nicht nur in Überschriften argumentiere, sondern dass ich sage, was kann wodurch gewonnen werden und wie können wir dann die Gelder verteilen. Und dass hier so getan wird, als ob wir üppigen Sozialstaat haben. Es gibt eine Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, wie zum Beispiel das Existenzminimum gewährleistet sein muss. Und das müssen wir berücksichtigen. Und das ist auch eine Aufgabe von uns in dieser Koalition. Wir wollen nicht das Geld rausprassen, aber wir wollen den sozialen Zusammenhalt auch in diesem Land sichern.
Wo sollte denn unserer Meinung nach dann gestrichen werden, um diese Entlastung für die VerbraucherInnen zu finanzieren?
Wir werden uns generell das Portfolio angucken. Als erstes haben wir natürlich ganz viel, setzen wir jetzt darauf, dass wir wieder Wachstum kriegen. Dadurch, dass wir beispielsweise jetzt die Unternehmen unterstützen, sie hier investieren und damit auch Steuereinnahmen steigen. Ich halte es auch für ganz wichtig, dass wir uns natürlich eine Aufgabenkritik vornehmen. Wo gibt der Bund welche Gelder für aus? Und wir haben mehrere Vorhaben in dieser Koalition, auch unter Finanzierungsvorbehalt. Ich sage mal das Thema Mehrwertsteuersenkung im Gastrobereich, wo wir eigentlich wissen, das ist hochfraglich, ob es da ankommt. Ich will nicht dieses in Frage stellen, aber wir werden uns eben diese ganzen Bereiche angucken und dann sehen, welches sind Maßnahmen, wo tatsächlich Bürgerinnen und Bürger direkt entlastet werden, wo wir das auch sicherstellen können. Und das ist jetzt eine Aufgabe in den Haushaltsplanberatungen.
Damit die Wirtschaft wieder in Gang kommt und es da mehr Wachstum gibt, sagen manche in der Union, dass die Leute einfach ein bisschen mehr arbeiten müssten. Bärbel Baas hat das Klassenkampf von oben genannt. Wie bewertest du diese Debatte?
Ja, das sind alles diese Schlagworte, wo man dann in irgendeiner Form suggeriert, wir würden zu wenig tun, es müsste mehr Leistungsfähigkeit da sein. Das haben wir ja im Wahlkampf schon erlebt. Wenn man sieht, wie viele Überstunden gemacht werden in Deutschland, dann muss man diesen Leuten sagen, sie liegen einfach grundfalsch. Und die Frage ist ganz einfach, wie kann, und das hoffe ich in dieser großen Koalition, dass wir wirklich nicht diese Plattitüden uns gegenseitig um die Ohren hauen, sondern wirklich gucken, wie ist der Sachstand, was kann man daraus tun und wie können wir dann zu einer gemeinsamen Lösung kommen. Und ja, es ist richtig, dass man beim Thema Arbeitszeiten zum Beispiel bestimmte Flexibilitäten schafft, aber das darf nicht dazu führen, dass die Rahmenbedingungen völlig außer Kraft gesetzt werden und Leute ausgebeutet werden, wie wir es immer wieder in bestimmten Bereichen auch erleben.
Also für dich ist ganz klar, die Deutschen sind nicht faul, sozusagen, um das jetzt noch einmal
ganz klar zu ziehen. Also ich rede nicht von den Deutschen und es gibt sicherlich wie in jeder Gesellschaft auch faule Menschen, aber so zu tun, als ob die Deutschen zu wenig arbeiten, da sage ich ganz deutlich nein. Wir haben, wie gesagt, die Zahlen, die statistischen Zahlen, was an Überstunden produziert wird. Wir haben an vielen Stellen die Leute, wir sehen das bei den Erkrankungen, dass unter den Belastungen gelitten wird und insofern finde ich das auch einfach wirklich fahrlässig, sowas zu behaupten. Und es sind ja meistens Menschen, wo man dann die Frage stellen kann, ja, das ist eben eine Arbeit, die vielleicht viel einfacher ist als in vielen, vielen anderen Fällen, wo Leute körperlich schwerst arbeiten. Und ich finde das an vielen Stellen auch anmaßend.
Das Thema war ja auch, wie Simon gerade sagte, Thema auf dem Parteitag. Wir würden gern von dir wissen, wie wird sich der Parteitag, die Beschlüsse auf dem Parteitag, was da passiert ist, auf die Arbeit der Fraktion auswirken?
Ja, einmal muss man sagen, das Wahlergebnis für Lars ist natürlich kein gutes gewesen, aber er hat selbst gesagt, das ist so eine Art Blitzableiter gewesen, was er da dargestellt hat. Ich gehe davon aus, dass es dabei jetzt auch gewesen ist, dass man praktisch da seinen Frust freien Lauf gelassen hat vor dem Hintergrund des schlechten Wahlergebnisses, aber auch vor dem Hintergrund, dass wir an vielen Stellen ja auch personelle Erneuerungen gemacht haben, dass das kritisch beäugt wird. Das ist in so einer Situation auch erstmal okay. Aber jetzt bin ich mir sehr sicher, mit Bärbel Baas, Lars Klingbeil und Tim Klüsendorf haben wir drei in der Partei, die diese Partei sehr, sehr gut führen werden. Und der Parteitag hat dann am Samstag, Sonntag auch gezeigt, dass wir bei inhaltlichen Themen auch sehr sachlich miteinander diskutiert haben, aber dann auch zu guten Entscheidungen gekommen sind, wie beispielsweise beim Thema Wehrdienst, wo wir sehr stark das Thema Freiwilligkeit betont haben. Aber auch fand ich eine hoch sachliche und sehr, sehr gute Diskussion in Sachen Gaza beispielsweise.
Ein großer Anstoß, den jetzt der Parteitag gemacht hat, ist ja der Prozess um das neue Grundsatzprogramm der SPD. Welche Rolle wird da die Fraktion spielen und welche Rolle wird dieser Programmprozess wieder auf die Fraktion selbst ausüben?
Ich habe bei meiner Einleitungs- oder Bewerbungsrede vor der Fraktion ja gesagt, wer Visionen hat, der gehört in diese SPD-Bundestagsfraktion. Und das halte ich auch nach wie vor für ein ganz, ganz wichtiges Prinzip. Wir sitzen hier ganz häufig und machen Alltagspolitik. Das heißt, wir arbeiten an Gesetzen und das ist auch wichtig und richtig, damit es in diesem Land weitergeht. Aber wir dürfen nie vergessen und aus den Augen verlieren, dass wir in einer Koalition sind, wo wir Kompromisse schmieden müssen. Und die Bürgerinnen und Bürger müssen immer wieder sehen, auch wenn wir beispielsweise im Parlament einen Kompromiss abfeiern, dass, wenn die SPD alleine regieren würde, natürlich ganz, ganz andere Dinge auch noch auf den Weg gebracht werden würden. Und deswegen ist es mir wichtig, dass auch die Abgeordneten immer wieder diese Perspektive über den Tellerrand blicken auch immer wieder beinhalten beziehungsweise für sich auch in Anspruch nehmen. Und deswegen habe ich jedenfalls auch die feste Überzeugung, dass die Fraktion sich an diesem Programmprozess beteiligt durch eigene Impulse und dann natürlich auch wiederum aufgenommen wird in diesem Programmprozess, was können wir hier für unsere Arbeit mit CDU, CSU gegebenenfalls noch machen. Weil natürlich ist es immer ideal, wenn man schon etwas realisieren kann. Aber beides sind zwei Seiten einer Medaille. Die Alltagspolitik und der Blick über den Tellerrand. Und für mich ist die Frage des Grundsatzprogramms eine sehr entscheidende, gerade beim Blick über den Tellerrand. Wir brauchen Visionen. Wir müssen auch über die Politik des Alltags hinausdenken.
Was bedeutet der Parteitagsbeschluss zum AfD-Verbot? Wie geht's da jetzt weiter und was macht die Fraktion?
Ja, das ist natürlich jetzt Handlungsauftrag auch. Erstmal finde ich es richtig und wichtig, dass wir eine einheitliche Meinung jetzt in der SPD haben. Das ist ein einstimmiger Parteitagsbeschluss gewesen. Vorher gab es sehr große Diskussionen und eine Vielfältigkeit. Jetzt wissen wir ganz deutlich, wie wir mit CDU, CSU verhandeln. Dieser Beschluss sieht ja zwei Stufen vor, dass es so eine Art Vorprüfung gibt, eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die auswertet, was haben wir bis jetzt, reicht das aus, um dann in das Verbotsverfahren überzuleiten. Und ich verspreche mir jetzt natürlich von den Gesprächen mit CDU, CSU, obwohl ich natürlich einige Stimmen jetzt schon wahrgenommen habe, die bei CDU, CSU das skeptisch sehen. Aber wir haben zum Beispiel die Ministerpräsidenten, jedenfalls einige der CDU, die das ähnlich sehen wie wir. Und auch hier hoffe ich auf einen sehr tragfähigen Kompromiss, weil wir können nicht länger zuwarten. Wir können nicht einfach sagen, wir nehmen das einfach so hin, welche Erkenntnisse wir jetzt haben. Also gerade die aktuelle Einstufung des Verfassungsschutzes, dass diese Partei rechtsextrem ist. Ja, das wird beklagt, aber wir müssen auch handeln. Und insofern hoffe ich sehr, dass wir mit CDU, CSU auch bei dieser Sache weiterkommen.
Kannst du vielleicht unsere HörerInnen nochmal ein bisschen abholen und nochmal erklären, also was beinhaltet dieser Parteitagsbeschluss? Also heißt das jetzt, wir wollen die AfD verbieten und warum? Und vielleicht kannst du das nochmal einmal erklären.
Also wir haben die Möglichkeit des Verbots einer Partei in der Verfassung. Das heißt, man muss immer wieder sehen, die Mütter und Väter des Grundgesetzes sagen, wir müssen uns auch wehren, wenn es Strömungen, Parteien gibt, die diese Demokratie tatsächlich unterminieren wollen. Und deswegen müssen wir da sehr, sehr genau hingucken. Das ist das schärfste Schwert. Aber wir sagen eben auch, eine Partei, die demokratisch gewählt ist, ist damit noch nicht demokratisch. Und wir haben jetzt Erkenntnisse, dass an mehreren Stellen diese Partei als rechtsextrem eingestuft wird. Das reicht alleine noch nicht aus, um sie zu verbieten. Aber es ist ein fester, fundamentaler Bestandteil, wo ich sage, da müssen alle Demokratinnen und Demokraten jetzt loslegen. Und das bildet eben dieser Beschluss ab, dass wir sagen, jetzt muss alles zusammengetragen werden, was wir an Erkenntnissen haben, jenseits des Verfassungsschutzes, wo diese Einstufung rechtsextrem erfolgt ist. Was gibt es sozusagen an Anhaltspunkten noch? Da sollen Gutachter, Experten beauftragt werden im Rahmen einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe. Und die sollen dann einen Bericht vorlegen, dass der Grundlage dann für das Verbotsverfahren ist. Sozusagen, dass wir, und davon gehen wir aus, dass die Erkenntnisse ausreichen, um dann in das Verbotsverfahren zu gehen. Aber wir wollen es eben strukturiert machen. Und dadurch haben wir sozusagen eine Zweistufigkeit im Rahmen dieses Weg, von diesem Weg zum Verbotsverfahren.
Ja. KritikerInnen sagen ja, kann zwar vielleicht die Partei verbieten, aber damit verbietet man ja nicht die Ideologie und auch die Wählerinnen und Wähler hat man ja trotzdem auch und das Verbot würde ja dadurch im Prinzip gar nichts bringen. Ist das so? Welche Auswirkungen hätte denn ein Verbot?
Nein, ich halte das erstens für verkürzt, diese Darstellung. Richtig ist, natürlich wird es auch immer wieder diese Ideologie geben können. Aber wir sehen, und nicht umsonst haben eben die Mütter und Väter des Grundgesetzes geschrieben, es gibt diese Möglichkeit, auch eine Partei zu verbieten, wenn sie diese demokratische Grundordnung in Frage stellt bzw. unterminieren will. Und deswegen halte ich beide Dinge für wichtig. Wir müssen natürlich auch, im Übrigen, dieses Verbotsverfahren wird auch nicht von heute auf morgen sein. Das heißt, unsere Aufgabe wird immer sein, auch die Wählerinnen und Wähler, die bis jetzt AfD gewählt haben, einige wird man nicht mehr erreichen können. Aber ich bin sehr sicher, dass man auch andere tatsächlich noch erreichen kann. Und deswegen müssen wir durch eine gute Politik auch diese Leute überzeugen. Und wir müssen immer wieder sagen, wohin die Dinge führen würden, wenn tatsächlich die AfD hier die Regierung übernehmen würde. Dann würden eben nicht mehr Arbeitsplätze entstehen, sondern viele würden entfallen werden, weil wir natürlich in einem nationalen Rahmen hier gar nichts mehr in Sachen Wirtschaft machen können. Wir sind zum Beispiel auf eine starke Europäische Union angewiesen. Die Abschottung wird überhaupt nichts bringen. Und dass die AfD alles andere als sozial ist, zeigt sich bei ihren ganzen Konzepten, wo sie eigentlich immer nur den Besserverdienenden in die Hände spielen will. Das heißt, diese Dinge, die müssen wir tagtäglich immer wieder auch aufnehmen, mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutieren. Und trotzdem ist es richtig, dass man dann die Organisation, wenn sie dem entspricht, was das Grundgesetz zum Verbot eines Verfahrens vorsieht, dass man dann auch diese Möglichkeit zieht und dann eine solche Partei auch verbietet. Dass man dann diese Ideologie nicht damit völlig außer Kraft gesetzt hat und dass sie in den Köpfen weiter drin ist. Im Übrigen ja auch in vielen anderen Ländern, die wir jetzt gerade so beobachten können. Das ist sicherlich richtig. Und dennoch sage ich, die ganzen Strukturen, wir finanzieren sie jetzt staatlich beispielsweise, auch das ist dann ein Grund eben für ein solches Verbot, dass das nicht mehr passiert, dass die Organisation als solche dann nicht mehr existiert.
Was muss inhaltlich unsere Priorität sein, um diese WählerInnen, von denen du gerade sprachst, wieder zur demokratischen Mitte rüberzuziehen oder zu gewinnen?
Das entscheidende Momentum ist aus meiner Sicht, wir haben eine große Verunsicherung in der Bevölkerung. Und was die eigene Existenz angeht, also die Frage, kann ich mir das alles noch leisten? Wie geht das weiter mit dem großen Thema Frieden? Und wie kriegen wir eine äußere Sicherheit sozusagen hin? Das sind für mich die zentralen Fragen, wo Menschen natürlich, wenn sie verunsichert sind, dann auch nach vermeintlich einfachen Antworten suchen. Und das ist für mich das Hauptspielfeld, sage ich mal, wo alle demokratischen Parteien auch adäquate Antworten geben müssen und wir sagen müssen, wie zum Beispiel beim Thema Mieten, was wir am Anfang besprochen haben, wie kann ich als Staat dafür sorgen, auch als Politik, dass Wohnen eben kein Luxusgut ist. Und das sind Bereiche, wo ich mir wünsche, dass wir natürlich mit CDU, CSU jetzt auch in den nächsten Monaten und Jahren Antworten finden, um der AfD an dieser Stelle das Wasser abzugraben.
Wie sieht das beim Thema Rente aus? Das soll ja morgen auch im Koalitionsausschuss Thema sein.
Ja. Auch das Thema Alterssicherung ist ein ganz entscheidendes, weil viele Menschen, Millionen von Menschen davon abhängig sind, auf dieses Rentensystem gesetzt haben, dass das jetzt verlässlich bleibt. Und deswegen ist zum Beispiel das Thema Rentenniveau und die Sicherung für uns ein ganz zentrales im Wahlkampf schon gewesen. Und ich bin froh, dass Bärbel Baas dieses jetzt auch in ihrem Rentenpaket drin hat. Und darum wird es auch dann gehen. Natürlich geht es auch darum, wie man beispielsweise weiter die Rente stabilisieren kann. Das Thema Aktivrente, also kann man durch staatliche Zuschüsse dort Anreize geben. Das ist auch in diesem Paket mit drin. Aber das Entscheidende ist, dass es eine Sicherheit gibt und ein klares Signal, dass die Rentenversicherung weiter ein fester Bestandteil in dieser Gesellschaft ist.
Und auch am Renteneintrittsalter wird sich ja nichts ändern.
Auch das haben wir klar geregelt, dass dort nichts passiert. Was wir haben, dass wir eine Kommission einsetzen werden, die sich mit der Reform der sozialen Sicherungssysteme, mit der Stabilität weiter beschäftigt. Da kann ich mir schon vorstellen, dass da einige sitzen, die das wieder anbieten. Aber es gibt zig andere Gegenvorschläge, wie eine Rente stabilisiert werden kann, trotz der sogenannten Babyboomer. Und insofern bin ich mir sehr sicher, dass wir da auch zu guten Ergebnissen kommen, die letztlich diese leichte Antwort Renteneintrittsalter, was ja auch wieder so eine Plattitüde ist, weil wir an vielen Stellen sehen, die Leute können gar nicht so lange arbeiten, jetzt schon nicht, wie augenblicklich das Renteneintrittsalter ist. Deswegen glaube ich, dass wir da auch zu einer sehr guten Lösung kommen.
Wir stehen jetzt kurz vor der Sommerpause. Also es gibt noch eine Sitzungswoche, die Haushaltswoche nächste Woche und dann ist eigentlich Sommerpause angesagt. Was muss denn aus deiner Sicht noch durchs Kabinett kommen, bevor jetzt wirklich alle in die Pause gehen?
Ja, also ich will jetzt nicht dem Kabinett vorschreiben, was noch zu tun ist, aber wir haben jetzt natürlich eine relativ kurze Zeit nach dem Koalitionsbeschluss sozusagen gehabt oder Abschluss der Koalitionsverhandlungen, muss man besser sagen. Ich habe darauf hingewiesen, ein paar Dinge, von denen ich nicht ausgegangen bin, dass sie so schnell gehen, haben wir jetzt durchs Parlament schon gebracht. Das ist Rekordtempo, das ist auch gut. Und auf der anderen Seite kann ich sagen, dass wir natürlich an vielen Stellen, ich sage mal das Thema Bürokratieabbau, Verfahrensbeschleunigung, da hoffe ich schon, dass wir sehr schnell auch da zu Ergebnissen kommen. Das ist ein fester Bestandteil, dass wir dann sehr, sehr schnell auch die Frage Sondervermögen, das hat die Regierung jetzt gemacht, das ist jetzt im Parlament, dass wir das dann aber auch im Herbst sehr, sehr schnell auf die Beine stellen. Das ist elementar und ganz wichtig, um diese Handlungsfähigkeit eben auch herzustellen. Und dann gibt es natürlich auch ein Thema, was für mich jedenfalls auch zentral ist, Stichwort Tariftreue, wo wir also sehr schnell zeigen müssen, dass öffentliche Aufträge nur Unternehmen bekommen, die tariflich gebunden sind. Das sind also Bereiche, wo ich mir wünsche, dass wir da auch sehr, sehr schnell weiterkommen, auch durch entsprechende Kabinettsbeschlüsse.
Du musst jetzt auch wieder weiter zum nächsten Termin. Daher zum Abschluss noch eine kurze persönliche Frage. Was machst du denn im Sommer?
Ja, einmal ist es nicht eine Sommerpause, sondern die Abgeordneten machen natürlich dann an diesen Stellen ihre Sommertouren. Das tue ich auch in meinem Wahlkreis, aber bin dann auch im NRW-Wahlkampf. Und dann mache ich aber auch Urlaub und werde das erste Mal Zypern besuchen.
Dann wünschen wir dir viel Spaß. Vielen Dank, Matthias.
Und vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Auch euch wünschen wir natürlich einen schönen Sommer. Abonniert uns gerne, kommentiert, was ihr euch vielleicht für Themen für das restliche Jahr wünscht. Und wir verabschieden uns. Das war die Lage der Fraktion. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.